Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Herzlich willkommen, Sie hören Schöner Denken. Die üblichen Verdächtigen kommen aus Das Ende der Wahrheit. Jetzt haben wir so viel fliegende Männer mit Capes gesehen in den vergangenen Wochen, dass uns mal sehr nach einem deutschen, sehr realistisch umgesetzten Film war. Ja, Das Ende der Wahrheit ist Buch und Regie Philipp Leinemann. Ich habe ihn eigentlich ausgewählt, weil ich Ronald Zehrfeld als Schauspieler total mag. Sehr, sehr charismatisch ist und ist ja bekannt aus Im Angesicht des Verbrechens. Was war noch? Der Staat gegen
Fritz Bauer. Der Staat gegen Fritz Bauer hat er mitgespielt. Ich glaube auch in Phoenix, in
Barbara.
Genau, in den Christian Petzold-Film. Ja, toller Schauspieler.
Ja. Und ich spoilere es gleich vorneweg, auch ein toller Film. Ich war jetzt sehr beeindruckt von Das Ende der Wahrheit und muss auch sagen, dass ich jetzt auch auf dieser Filmmusik, auch aus diesem Film jetzt mal wieder rausgetragen wurde. Ich fand auch den Alexander Fehling, der den Lemke spielt, da müssen wir vielleicht nochmal kurz drauf eingehen, eine extreme Überraschung. Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen, es geht um einen BND-Agenten, Behrens, der mit seinen Ermittlungen, ja, wie soll ich sagen, das ist jetzt schwer, ohne eine ganze Geheimdienstgeschichte zu spoilern. Irgendwann kommt das Gespräch drauf, dass manche Mitarbeiter Puffer sind sozusagen nach unten und nach oben. Und irgendwann erkennt er, dass er mit seiner Geheimdienstarbeit für wen und gegen wen er dann praktisch Puffer für größere Interessen ist und was seine Arbeit eigentlich mit privaten Sicherheitskonzernen und sehr viel Geld und nicht parlamentarisch kontrollierbarer Militärpolitik und Militärindustrie zu tun hat. In diesem Sinne, glaube ich, ist der Film wahnsinnig klassisch. Die Frage ist, ob er auch dann überzeugt und mitnimmt. Johanna.
Mich hat er sehr überzeugt. Ich glaube, es fällt mir im Moment kurz nach dem Film noch ein bisschen schwer, in Worte zu fassen, was ich so gut fand. Erstmal muss ich sagen, die Schauspielerleistungen waren super. Ich fand auch das Drehbuch sehr gut. Ich finde, dieses Genre der Agentenfilme und der Paranoia-Filme, Thriller hier beinahe, hat ja sehr, sehr klassische Elemente, die alle abgehandelt werden können. Und jetzt kann es auf zwei verschiedene Art und Weise tun. Es kann in dieser klassischen, mit den klassischen Filmelementen der Filmsprache, die wir ja alle schon tausendmal gesehen haben, mit Maulwürfen und Verrätern, die sich gegenseitig irgendwie ihre Spielchen spielen und so weiter. Und dann denkt so, naja, ob das jetzt wirklich realistisch ist, weiß man nicht, aber so funktionieren Filme. Und dann gibt es die Filme, die versuchen tatsächlich irgendwie eine authentische Arbeit da abzubilden. Und dieser Eindruck hat mir dieser Film vermittelt. Also ich habe wirklich geglaubt, was da passiert. Und ich fand das alles, auch wenn es eine Geschichte war, die gesponnen war und die ich meine, schon auch eine starke fiktionale Ebene hatte, ich habe trotzdem das total abgenommen. Ich habe den Menschen abgenommen, dass sie beim BND arbeiten. Ich habe denen abgenommen, wie sie ermitteln. Und ich habe denen abgenommen, wie die miteinander reden. Und also das wirkte für mich alles sehr authentisch. Und das fand ich irgendwie, hat mich sehr beeindruckt. Mich hat auch die Production Value dieses Films beeindruckt. Also ich denke, die hatten da echt ein Budget oder die haben sehr, sehr viel gemacht aus ihrem Budget, indem sie wirklich die Gelegenheit hatten, da auf Militärflughäfen zu arbeiten und mit irgendwie mit Hubschraubern und mit ja, Drohnenaufnahmen auch und so weiter. Also, wo ich echt so dachte, nicht schlecht. Also alles in allem für mich ein sehr beeindruckender, spannender Film. Aber ich muss noch ein bisschen, glaube ich, drüber nachdenken, um ihn komplett für mich aufgeschlüsselt zu haben.
Zwischendurch hatte ich den gehässigen Gedanken, dass ich gar nicht gedacht hätte, dass die Bundeswehr so viel funktionstüchtige Flugzeuge hat. Und Hubschrauber, wie man in dem Film tatsächlich sehen kann. Aber ja, Production Value, hast du schon recht. Der Film sieht nicht nach Show, aber schon so aus, dass man in den richtigen Ecken dann auch Geld einsetzen konnte. Aber ich glaube, es ist nicht nur Geld. Es gibt am Anfang sowohl eine Verhörszene als auch eine Szene am See, wo ich das Gefühl hatte, dass es gar nicht so sehr um Geld ging, sondern um Detailliebe und ein unglaublich sicheres Gefühl für die Inszenierung. Dominik.
Ja, also mir ist auch absolut aufgefallen, dass der Film sehr, sehr gut aussieht. In was die Locations angeht, was die Technik angeht, die Ausstattung auch. Da hat jemand wirklich sehr genau gewusst, was er tut und hat auch wirklich ein paar Euro zur Verfügung gehabt. Am Ende ist es aber so, dass sich ein deutscher Agentenfilm immer mit den amerikanischen messen muss, die wir alle zu Dutzenden gesehen haben. Und da war ganz merkwürdig, dass mich die Dialoge irritiert haben, weil die logischerweise nicht synchronisiert, sondern auf Deutsch gesprochen haben. Doch wirklich, ihr lacht, aber das war das, was mich an dem Film am meisten irritiert hat. Ich habe zwischendurch gedacht, vielleicht wäre der Film auch noch erfolgreicher, wenn man es auf Englisch sprechen und danach synchronisieren würde. Ist nicht merkwürdig, ja, aber das ist so der Eindruck, wenn man jahrzehntelang diese amerikanischen Filme gesehen hat. Das ist so die stärkste Kritik, die ich habe, die Dialoge und dass es eben zu realistisch war.
Ich fand das aber eigentlich sehr schön, dass er so bestimmte Drehungen und Wendungen, die ein amerikanischer Geheimdienstfilm am Ende macht, um einen wieder mit den Verhältnissen zu versöhnen, dass das ja eigentlich nicht passiert. Also wir wollen nicht spoilern, aber wir können auch sagen, das Ende der Wahrheit hat kein Happy End. Ja, es ist, es kommt irgendwie zu einem Schluss, aber als Happy End würde ich es nicht bezeichnen. Was mir vor allen Dingen an dem Film, an der Dramaturgie gefallen hat, dass er eigentlich sich über die ganze Länge des Films steigert. Also er fängt an mit so einer atmosphärisch ruhigen Szene und wo man schon weiß, hier wird etwas gezeigt, was auf dem Spiel steht, was der Protagonist wahrscheinlich verlieren wird. Diese Vorahnung, diese düstere hat man schon und so. Kommt es dann auch und dann gibt es ein sehr atmosphärisch dichtes Verhör und dann die Konsequenzen aus dem Verhör und dann kommt es zu einer ersten Gewalt und dann kommen neue Erkenntnisse und dann wird es, dann kommen halt eben, wie es in einem Geheimdienstfilm dann halt so ist, dann geht es auch um Vertrauen, Misstrauen, Verrat, wieder Gewalt und dann werden die Bilder auch größer. Dann verlassen wir irgendwann auch Deutschland, wir sitzen in großen Flugzeugen und so weiter. Jede Welle der Gewalt wird eigentlich größer. Ja? Das heißt, der Film dreht immer ein größeres Rad und übt immer mehr Druck aus, bis er dann am Ende, fand ich, auch auf dieser sehr, sehr guten Filmmusik praktisch so eine Art Ausklang aus dieser Geschichte dann findet.
So, ich musste gerade lachen, weil Thomas, es ist echt schwer, mit dir Podcasts zu machen, weißt du das? Das ist gerade die beiden Punkte vorweggenommen, die mir auch total wichtig sind. Zum einen die Steigerung, die da drin liegt. Ich sag's jetzt einfach nochmal, ist scheißegal, ja.
Ich bin ja froh, dass du es auch so gesehen hast.
Ja, absolut, ja. Zum einen die Steigerung, die drin liegt, die aber nicht mit Holzhammer kommt, sondern sehr subtil, ein Steinchen aufs andere, ganz langsam und noch. Das führt dazu, dass ich im ersten Drittel irgendwann gedacht habe, ein bisschen langsam, ein bisschen wenig hier, was da so passiert, war es das denn? Nein, war es nicht, da kommt wirklich und drauf und noch super, ja. Und das macht am Ende auch den Gesamtwert des Films aus, was da schön über, weiß nicht, 2 Stunden oder so aufgebaut wird, sehr klasse. Dann hast du auch gesagt, Musik, das zweite Jahr, ich würde es ausweiten, Ton insgesamt, also auch die Geräusche, die lauten, die leisen Sounds, die da sehr bewusst verbaut wurden, also das hat mich insgesamt sehr beeindruckt und das hat den Film wahnsinnig stark getragen. Ist mir schon lange nicht mehr so stark aufgefallen, dass es so gut und so unprätentiös auch eingesetzt wurde. Also dienend der Handlung und dienend dem Film.
Absolut. Ich fand auch, dass man dann so an den Figuren, das ist immer ein gutes Zeichen eigentlich für einen Film, wenn man Angst um verschiedene Menschen in dem Film hat. Und es sind auch vor allen Dingen Frauen, die in Gefahr sind. Also jetzt nicht Damsels in Distress, aber es sind schon Frauen in Gefahr, wo ich dann wirklich dachte, oh mein Gott, wie geht das jetzt weiter? Kommen die durch? Aber was für mich auch noch total wichtig ist, ist, hier sind nur sehr, sehr gute Schauspieler am Start. Also Claudia Michelsen spielt super. Axel Prahl ist auch, finde ich, extrem gut. Ronald Zerfeld ist wie immer unglaublich charismatisch, aber mich wirklich umgehauen hat. Alexander Fehling, der den Patrick Lemke spielt, also praktisch einen der Mitarbeiter von Staatssekretären etc., der sehr speziell wirkt, sehr merkwürdig. Man denkt, was ist eigentlich mit dem los? Der hat eine komische Art zu reden, eine komische Art, sich zu bewegen und ist nicht, ist immer so nach vorne gebeugt und ist schwer einzuschätzen. Man unterschätzt ihn erst und das ist das aber so rüberzubringen, also echt Chapeau, also Preis für die beste Nebenrolle.
Auf jeden Fall. Also nicht nur, dass irgendwie die Schauspieler sehr gut sind, sondern dass auch die Charaktere alle sehr spannend sind und sehr vielseitig und jede Figur nicht nur eine Oberfläche hat, sondern zwei, drei Ebenen, die der Film so nach und nach enthüllt. Das ist sehr spannend.
Also wenn ich kurz unterbrechen darf, ich habe das Gefühl, dass jede Figur hat so viel Klischees, praktisch um das Genre zu erfüllen, aber nicht so viel Klischees, dass diese Figuren unglaubwürdig werden.
Genau, und das ist halt immer, man entdeckt als Zuschauer noch im Laufe des Filmes neue Facetten an diesen Figuren. Einen anderen Aspekt, den ich auch sehr spannend und interessant fand, ist, wie krass die Kamera auf manche Szenen draufgehalten hat, was Brutalität betrifft und was das da schon dieser Gewalt betrifft, die letztendlich die Konsequenz der Arbeit dieser Figuren ist, ja. Und es gibt Bomben, die explodieren und es gibt Schusswechsel und so weiter. Und die Art und Weise, wie die konsequent gezeigt wird, dieser Gewaltanwendung, ist tatsächlich so, wo ich dachte, wow, das habe ich so auch noch nicht in vielen Filmen gesehen. Also klar kennt man Gore aus ganz vielen Filmen und so weiter, aber in diesem Genre, in dieser Art und Weise, dachte ich schon, puh, da musste man ein paar Mal schlucken. War aber in diesem Fall gerechtfertigt, weil irgendwie das auch mit der Aussage des Films zusammenhing.
Ich habe es auch nicht kommen sehen in der Härte. Am Ende, man kann das also, ohne die Handlung zu spoilern, es ist am Ende tatsächlich so, dass man nicht mehr weiß, ob man noch hinschauen möchte für eine gewisse Zeit. Ich überlege mir, es ist ja von ZDF, das kleine Fernsehspiel, und von Arte maßgeblich co-produziert, wie das dann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt werden wird. Da werden sie wahrscheinlich erst um 23 Uhr mit dem Film anfangen dürfen, damit diese Szene dann weit nach Mitternacht kommt. Aber es ist tatsächlich keine Gewalt, die in irgendeiner Art und Weise nicht, sagen wir mal, in dieser Geschichte gerechtfertigt wird. Das ist keine Gewalt um der Gewalt willen, sondern eigentlich musst du am Ende das näher an den Zuschauer ranlassen. Was vorher die ganze Zeit theoretisch passiert, wird ja immer praktisch sichtbarer. Und du musst es am Ende in der völlig ungeschützten Sichtbarkeit auch bringen. Insofern fand ich es total konsequent.
Das macht letztlich den Film natürlich auch aus, dass er uns viele Szenen in München zeigt, wo man denkt so, ja, durch die Straße bin ich kürzlich auch gelaufen, ja, und dann aber wieder diese ganz andere Welt, das auch zum Teil sehr kunstvoll gegenschneidet, ja. Das funktioniert auch sehr gut und uns zeigt, wie sich diese beiden Welten verschränken, ohne dass wir es als Normalbürger merken. Wir sehen es dann manchmal in Nachrichten oder lesen was hinterher und so, und das macht der Film sehr deutlich. Ich wollte auch mal auf einen anderen Aspekt eingehen, hatte so vorhin erwähnt, Axel Prahl spielt auch mit. Und ich finde, der hat die schwierigste Rolle von allen, weil er hat einen Schnauzer ins Gesicht bekommen und die Haare ein bisschen anders. Das hilft alles nichts, kannst vergessen. Ich höre immer den Thiel, ja? aus dem Tatort. Das geht nicht anders. Ja? Deshalb nochmal zu dem, was ich eingangs gesagt hatte. Also gerade ihm hätte es gut getan, eine andere Synchronstimme zu kriegen. Es ist frappierend, dann hört den Thiel. Ja? Der hat es echt schon, und er spielt gut, ja. Also ist überhaupt keine Kritik, aber der ist so festgelegt. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich das dann ablege konnte und es dann aufging in der kompletten Handlung, aber es hat geklappt.
Also ja, das ist tatsächlich so am Anfang, da gibt es natürlich ein ganz, ganz starkes Bild, das man dann bei Axel Prahl sofort verknüpft damit, aber es gibt dann auch eine weitere Szene am See, die mich sehr erinnert hat an andere klassische amerikanische 70er-Jahre-Geheimdienstfilme, wo Männer in Anzügen an einem See mit Bäumen, da ist eine Bank und dann sitzt dann der Älteste, Wichtigste sitzt dann auch auf der Bank und so und da siehst du Axel Prahl im Zusammenhang, wo ich danach war, der Thiel aus meinem Kopf weg. Ja, also das ist, das kriegt er dann hin. Also sehr, sehr, sehr stark, sehr viele schöne einzelne Bilder, sehr schöne atmosphärische Zitate, fand ich, für das Genre insgesamt. Also wirklich sehenswert.
Habt ihr das gesehen? So ein Büro, also von Prahl, ich weiß gar nicht, wie die Rolle hieß. Oben hing ein Bild von Friedrich II. Und unten in der Ecke standen die drei Affen. Also das war super, sehr schöne Details.
Ja, wie viel von 10 Geheimnispunkten gibst du denn?
8 Geheimnispunkte.
7 von mir.
Ich gebe auch 8. Und ich werde mal so ein bisschen gucken müssen, was Philipp Leinemann in Zukunft macht. Bis jetzt war mir noch nicht so ganz so Großes bei ihm aufgefallen. Aber das, fand ich, ist jetzt schon so ein bisschen in der Dominik Graf-Tradition eigentlich. Sehr gut. Vielen Dank. Der Podcast steht natürlich unter Creative Commons.